Heute in der Predigt geht es um Abraham, deshalb hier mal zur Einführung ein paar Worte aus dem Neuen Testament, aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 6 bis 9. Die gute Nachricht gründet in dem Versprechen an Abraham. Ich lese aus der Basisbibel. Von Abraham heißt es, er glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Seht es doch ein. Die wahren Nachkommen Abrahams sind diejenigen, die aus dem Glauben leben. Die Heilige Schrift hat es vorausgesehen. Gott wird die Völker als gerecht anerkennen, weil sie aus dem Glauben an ihn leben. Schon im Voraus hat Gott dem Abraham diese gute Nachricht verkündet. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Alle, die aus Glauben leben, werden also zusammen mit dem glaubenden Abraham Segen empfangen.
Ja, ihr lieben Geschwister, wenn man etwas ganz Besonderes in der Menschheitsgeschichte gestaltet, erlebt oder erfunden hat, dann spricht man manchmal von einer Sternstunde der Geschichte. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, diesmal eine Sternstunde der Geschichte. Da gehört vielleicht die Erfindung des Rades zu oder die Entdeckung Amerikas. Musikalische Kompositionen von Bach, von Mozart, von Händel sind sicherlich Sternstunden der Geschichte gewesen, wenn Menschen etwas ganz Besonderes gestaltet haben. Vielleicht die Mondlandung, vielleicht auch die deutsche Wiedervereinigung, Sternstunden der Geschichte. Ereignisse, Taten und Entscheidungen, die mit ihrer Strahlkraft weit über das Hier und Jetzt hinaus die Geschichte eines ganzen Volkes, vielleicht sogar der ganzen Menschheit mitgeprägt haben. Aber es gibt nicht nur Sternstunden der Geschichte, die eine epochale Wirkung gehabt haben, sondern ich glaube, es gibt auch Sternstunden des ganz persönlichen Lebens, die jeder von sich, für sich, ganz persönlich erlebt hat. Ich denke zum Beispiel an den Moment vor über 20 Jahren, als man mir meinen Sohn Finjanne zum ersten Mal auf den Arm gelegt hat. Das war keine Sternstunde der Geschichte oder der Menschheit, aber das war meine ganz persönliche Sternstunde. Und ein paar Jahre später, als die Leni auf meinem Arm war. Momente, die mein Leben geprägt haben. Ich denke auch an meine Taufe. Ein ganz besonderer Augenblick, eine Sternstunde meines geistlichen Lebens. Ich denke an die letzten Gespräche mit meinen Eltern, kurz bevor sie gestorben sind und wo klar war, dass uns nicht mehr viel Zeit bleiben würde und wir nochmal ganz intensiv Dinge besprochen haben, uns gesagt haben, wie wertvoll, wie wichtig, wie lieb wir uns haben. Sternstunde meines ganz persönlichen Lebens. Situationen und Momente des Glücks, die mich vielleicht dann, wenn es manchmal trübe und dunkel ist, daran erinnern, was ich alles Gutes in meinem Leben erfahren habe, die mir neuen Mut und neue Hoffnung geben. Die Lebens- und Glaubensgeschichte von Abraham ist geprägt von vielen Höhen und Tiefen seines Lebens. Und auch Abraham hatte zumindest eine, vielleicht sogar mehrere ganz besondere Sternstunden des Glaubens in seinem Leben. Und mich berührt diese Geschichte von Abraham deshalb so sehr, und wer mich kennt, der weiß, ich habe immer wieder mal aus dem Leben von Abraham schon gepredigt und werde das auch weitermachen, weil sein Leben so reich und vielfältig ist, dass uns diese Abrahamsgeschichte immer mit hineinnimmt in die Höhen und Tiefen, in die Stärken und Schwächen, in die Krisen und in die besonderen Höhepunkte im Leben eines Menschen. Die Abrahamsgeschichte ist nicht glatt gebügelt, sondern ein Heldenepos, wo ein Mensch voller Glauben einfach so geradewegs durchs Leben geht, sondern eine Geschichte, die gekennzeichnet ist von Höhen, aber wie gesagt auch von tiefen und schwierigen Momenten. Ich möchte uns heute Morgen einen Text vorlesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15, wo im wahrsten Sinne des Wortes von einer Sternstunde des Glaubens im Leben des Abrahams die Sprache ist. Ich lese aus 1. Mose 15 die Verse 5 bis 12 und die Verse 17 und 18. 1. Mose 15, die Verse 5 bis 12 und 17 und 18. Da heißt es: Und er, Gott, hieß ihn, Abraham, hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit hinzu. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass du in dieses Land gehst und es in Besitz nimmst. Abraham aber sprach: Ach Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es wirklich besitzen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und Finsternis überfiel ihn. Als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hindurch. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von dem Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Eine Sternstunde der Treue Gottes, so möchte ich die Predigt heute Morgen einmal überschreiben. Eine Sternstunde der Treue Gottes. Sieh gen Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich wie die Sterne am Himmel will ich deine Nachkommenschaft machen, Abraham. Und Abraham steht da in diesem Abend oder an diesem Tag, schaut in den Himmel und man kann nur ahnen, was für ein Eindruck das gewesen sein muss, in den Himmel zu schauen und von Gott diese Zusage zu bekommen: So zahlreich wie die Sterne am Himmel will ich deinen Nachkommen machen. Abraham, du kannst mir vertrauen. Schau einfach nur nach oben in den Himmel und dann siehst du meine Zusage und hörst meine Worte und weißt, dass ich dir treu bin und dass ich meine Versprechen wahr machen werde. Und tatsächlich in diesem Augenblick, so lesen wir, berührt das, was Gott den Abraham sagt, sein Herz. Und es heißt: Und Abraham glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit hinzugetan. Abraham steht da und schaut nach oben, hört die Worte Gottes, sieht den Himmel und er spürt, das, was Gott sagt, ist wahr. Ich kann mich darauf verlassen. Es berührt sein Herz. Und immerhin war es ja so, dass Gott dem Abraham schon vorher immer wieder diese Zusagen gegeben hatte. Es war nicht das erste Mal, dass Gott Abraham sagte: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Schon ganz am Anfang, bei der Berufung, bekommt Abraham diese Zusage Gottes mit. Und dann passiert es, dass immer wieder im Leben und im Alltag des Abrahams diese Zusagen Gottes in Vergessenheit geraten. Und Abraham es irgendwie nicht schafft, diese Glaubensaussagen für sich in seinem Alltag zu integrieren. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Abraham in der Hungersnot dann plötzlich seine Frau als Schwester ausgibt, damit er bei dem König von Ägypten, dem Pharao, entsprechende Unterstützung bekommt. Schwierige Geschichte. Abraham muss zusehen, wie seine Frau dann vom ägyptischen König in den Harem hineingeführt wird. Schwierige Geschichte. Wir erinnern uns an die Geschichte, wo Abraham den Verheißungen Gottes nicht glauben kann und sich seiner Magd Hagar nähert und mit ihr ein Kind zeugt, weil er irgendwie meint, den Zusagen Gottes auf die Sprünge helfen zu müssen. Immer wieder und immer wieder muss Gott dem Abraham diese Zusage machen. Und jetzt steht er da, schaut in den Himmel und Gott verspricht ihm nochmal: Abraham, du wirst ein großes Volk und du kannst dich wirklich auf meine Zusagen verlassen. Und jetzt könnte man meinen, jetzt hat Abraham es tatsächlich verstanden. Irgendwie scheint es vom Kopf ins Herz gerutscht zu sein. Und Abraham glaubte dem Herrn. Wunderbar. Und dann geht unsere Geschichte weiter. Und nur kurze Zeit, nachdem Gott diese Zusage gemacht hat, heißt es dann: Und er sagte zu Abraham: Ich bin der Herr, der dich aus Ägypten, aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir dieses Land in Besitz zu geben. Und Abraham entgegnete: Herr, Herr, mein Gott, woran soll ich erkennen, dass ich das Land jemals besitzen werde? Augenblicke, nachdem Abraham den Himmel sieht, die Zusage Gottes hört und er sagt, ich glaube Gott, ist der Zweifel wieder da. Und man kann den Eindruck haben, Abraham, was willst du denn noch? Was soll Gott denn noch machen? Er hat ja schon den Himmel gezeigt, dir alles gesagt, dich immer wieder in der Geschichte durch alle Nöte hindurchgeführt, dir immer wieder gezeigt, wie großartig und gewaltig er ist. Aber immer wieder bist du jemand, der mit Zweifel und Anfechtung zu kämpfen hat. Und man könnte den Eindruck haben, jetzt gleich macht es plopp. Und dann ist der Geduldsfaden Gottes gerissen. Dann reicht's irgendwann. Abraham, jetzt ist Schluss. Jetzt irgendwann ist Ende der Fahnenstange. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Was soll denn noch alles passieren? Und ich hätte mir gut vorstellen können, dass Gott tatsächlich irgendwann sagt, Abraham, jetzt reicht's. Ich habe dich deiner alten Heimat sicher in ein neues Zuhause geführt. Ich habe dich in der Hungersnot bewahrt. Ich habe dir Gnade geschenkt vor dem Pharao, dich mit irdischen Gütern gesegnet, dir Sieg im Kampf gegen verschiedene Könige gegeben, dich unterstützt beim Holen deines Neffen Lot. Ich habe dir den Sternhimmel gezeigt, die Verheißung immer wieder zugesagt. Lieber Abraham, jetzt ist Schluss. Irgendwann reicht's. Dein Konto an Zweifel und an zweiten Chancen ist aufgebraucht. Wie viel Zweifel, wie viel Anfrage, wie viel Nachfragen und Rückfragen hält ein barmherziger Gott eigentlich aus? Wann ist Schluss? Wann reicht's? Abraham hätte sich nicht beklagen können, wenn in diesem Augenblick die Klappe gefallen wäre. Aber genau das geschieht nicht. Gott gibt nicht genervt auf und lässt Abraham mit seinen Zweifeln und Fragen allein zurück, sondern er legt noch einmal auf eindrucksvolle Art und Weise nach. In den Versen 9 bis 11 lesen wir nämlich Folgendes. Und Gott antwortete direkt auf die Frage, wie soll ich es erkennen? Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und Abraham brachte Gott die gewünschten Tiere, halbierte sie alle der Länge nach und legte sie jeweils beide Hälften einander gegenüber. Abraham brachte nun Gott die gewünschten Tiere, halbierte sie alle der Länge nach und legte jeweils die beiden Hälften gegenüber. Interessant ist, dass Abraham sofort weiß, was er mit den Tieren machen muss. Gott hatte ja gar nicht gesagt, bring die Tiere und halbiere sie, sondern Abraham bringt sie und ohne Worte macht er genau das, was hier im Text beschrieben ist. Diese Verse erinnern einen spontan mehr an Abschnitt aus einem Metzgerhandbuch als an einen biblischen Text. Aber Abraham hört die Worte und weiß ganz genau, was zu tun ist. Ohne weitere Anweisungen und Auftrag zerlegt er ganz fein und sauber diese Tiere. Denn die Zeremonie, die jetzt folgt, war jedem geschäftlichen Menschen des Vorderen Orients aus seinem beruflichen und politischen Kontext bestens bekannt. Was sich für uns etwas blutrünstig und martialisch anhört, gehörte damals zu einem festen Ritual, das bei keinem Vertragsabschluss zwischen zwei Bündnispartnern fehlen durfte. Was man mit Worten verabredet und mit einem Bündnisvertrag festhielt, wurde dann durch eine äußere Symbolhandlung noch einmal bestätigt und rechtskräftig. Wir kennen das heute übrigens in abgeschwächter Form auch noch, nämlich dann, wenn man am Ende eines Vertrages diesen mit einem Handschlag besiegelt. Oder wenn man bei einem Schwur die Hand hebt, dann sind das auch noch so Symbolhandlungen, die zu einem juristischen Text, zu einem schriftlichen Dokument nochmal als äußere Bestätigung, Bekräftigung dazukommen. Und so ähnlich war es damals auch. Es reichten eben nicht nur die Worte, sondern ein sichtbares Zeichen bestätigte und bekräftigte immer einen Bund. Als Abraham also die Tiere holte und entsprechend zerteilte und fein säuberlich gegenüberlegte, war klar, dass jetzt ein feierlicher Bund, ein wichtiger Vertrag geschlossen werden sollte. Und nun muss man wissen, dass es natürlich ganz unterschiedliche Verträge und Geschäftsbeziehungen zur damaligen Zeit gab. Und das Wort, das im Hebräischen für Bund steht, Berit, bedeutet so viel wie die Bestimmung oder die Verpflichtung auf etwas ganz Besonderes. Jetzt muss man einen kurzen Augenblick ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar gibt es nämlich drei unterschiedliche Bünde und Bündnisformen, die damals geschlossen wurden. Zum einen gab es den sogenannten Bund der Selbstverpflichtung. Das war zum Beispiel der Fall, wenn ein starker und mächtiger König eigentlich die Macht hatte, den Unterlegenen, den Besiegten zu vernichten. Und er ohne Schwierigkeiten die Macht und auch die Möglichkeiten gehabt hätte, seinem Gegner endgültig den Garaus zu machen. Dann konnte ein König in einem selbstverpflichtenden Vertrag sich dazu verpflichten und dazu aussprechen, dem anderen in Gnade und Barmherzigkeit zu begegnen und ihn nicht zu verurteilen. Als zweites gibt es den sogenannten auferlegten Bund, die auferlegte Verpflichtung. Das war der Fall, wenn zum Beispiel ein siegreicher König dem Unterlegenen sagt, du musst mir Tribut zahlen und du musst mir dein Land abgeben und du musst so viele Jahre Frondienste leisten. Das heißt, ein Bündnis wurde geschlossen, der Unterlegene wurde zwar nicht vernichtet, aber als Gegenleistung musste er etwas bringen, Leistungen, damit der siegreiche König ihm gnädig ist und ihn nicht vernichtet. Und dann gibt es noch den letzten und dritten Bund, das ist eine gegenseitige Verpflichtung. Nämlich dann, wenn zwei Bündnispartner sich begegnen auf Augenhöhe und sich gegenseitig etwas versprechen. Wenn du das machst, dann mache ich das und wenn du das machst, dann mache ich was anderes. Und der bekannteste gegenseitige Bund ist der sogenannte Sinai-Bund, den Gott mit seinem Volk schließt. Gott sagt, wenn ihr mir treu seid, wenn ihr mir den Zehnten gebt, wenn ihr die Gebote und Ordnungen haltet, dann werdet ihr auf der anderen Seite Segen empfangen. Und ich werde euch Gutes tun und euch bewahren. Und im Gegensatz, wenn ihr mir untreu seid, wenn ihr mir die Treue brecht, dann müsst ihr damit rechnen, dass ich als Bündnispartner eben auch euch in Härte begegne. Also, Abraham weiß, es folgt jetzt ein ganz besonderes Ereignis, ein Bund. Er weiß noch nicht genau, was für ein Bund Gott mit ihm schließen will. Das hatte Gott ja nicht gesagt, aber er musste und wollte alles so vorbereiten, dass klar war, jetzt wird gleich ein Bündnis geschlossen. Ob ein selbstverpflichtender, ein fremdbestimmter oder ein gegenseitiger Bund, das würde sich jetzt gleich rausstellen. Und wenn man jetzt nochmal sich in den Text hineinbegibt und sagt, ja, warum musste denn eigentlich der Abraham diese Tiere so schlachten und die beiden Hälften gegenüberliegen? Das ist ja wirklich ein bisschen sehr merkwürdig und für unsere Ohren überhaupt nicht angenehm. Dann muss man sich bewusst machen, diese symbolische Handlung hatte folgenden Hintergrund. In dem Moment, wo diese beiden Tiere auseinandergelegt werden und ein Bund geschlossen wurde, gingen nämlich die beiden Bündnispartner wie durch einen Gang zwischen diesen beiden zerteilten Tierhälften hindurch. Die eine Hälfte auf der einen Seite, die andere Hälfte auf der anderen Seite und entstand eine Gasse und dann gingen die beiden Bündnispartner ganz feierlich durch diese Gasse von toten Tieren durch. Wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber die Symbolik, die dahinter stand, ist sehr eindrücklich und die hat keiner vergessen, der so einen Bund geschlossen hat. Nämlich dahinter stand die Verpflichtung, wenn einer von uns beiden bundesbrüchig wird und diesen Bund bricht und sich gegen die Satzungen, die wir gemeinsam hier beschlossen haben, wendet, dann soll dem, der den Bund bricht, das passieren, was den Tieren passiert ist. Er soll in der Mitte zerteilt werden und des Todes sterben. Und jetzt versteht ihr, was für eine tiefe Symbolik dahinter steht. Und als Abraham diesen Bund vorbereitet, wird ihm klar, das hier ist kein Spaß, der hier gleich folgt. Hier wird ein Bund geschlossen, wo es um Leben und Tod geht, wo die Bündnispartner sich gegenseitig verpflichten, sich treu zu sein. Und wenn nicht, dann wird einer des Todes sterben. Und dann hat Abraham alles vorbereitet. Die Tierhälften liegen wunderbar gegenüber, gestapelt auf den verschiedenen Seiten. Und jeden Augenblick kann es losgehen. Die Tiere sind geholt und auch zerteilt, die Hälften ordentlich gegenübergelegt. Die Raubvögel, die schnelle Beute machen wollten, sind vertrieben. Und die beiden potenziellen Vertragspartner stehen sich jetzt gegenüber. Alles ist bereit zum Bundesschluss. Und dann kommt der Satz in unserer Geschichte, der alles verändert. Vers 12a. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Das klingt banal und ändert doch alles. Das Wort für Schlaf, das hier steht, ist das gleiche, das auch benutzt wird, als ganz am Anfang der Schöpfung Gott einen tiefen Schlaf auf Adam fallen ließ, um aus seiner Rippe die Eva zu machen. Der Abraham ist nicht vom vielen Tiere zerteilen irgendwie ein bisschen müde und matt und irgendwie so am Ende eines langen Tages legt er sich hin und denkt, oh, jetzt auch noch eine Runde aufs Ohr legen, sondern Gott legt einen tiefen Schlaf auf ihn. Gott setzt ihn im entscheidenden Moment des Bundesschlusses außer Gefecht. Gott legt einen tiefen Schlaf auf Abraham und er legt ihn im wahrsten Sinn des Wortes lahm. Und das aus einem einzigen Grund, weil Gott den Gang durch die Tierhälften alleine gehen will. Normalerweise gehen ja beide Bündnispartner durch diese Tierhälften. Aber Gott geht alleine, weil die ganze Wucht der Verpflichtung und die ganze Last dessen, was einen Bundesbrüchigen treffen soll, nur auf ihm alleine liegt. Und dann heißt es in Vers 17 und 18, inzwischen war die Sonne untergegangen und es war dunkel geworden. Da erschien auf einmal etwas, das aussah wie ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel und fuhr langsam zwischen den zerteilten Tierhälften hindurch. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben, vom Bach an der Grenze von Ägypten bis zum großen Strom, dem Euphrat. Wir erinnern uns noch an die Ausgangsszene. Abraham hat den Sternenhimmel gesehen, er hatte geglaubt, Gott hat ihm gesagt, ich gebe dir das Land. Dann kommen wieder die Zweifel, Herr, werde ich jemals das Land kriegen? Wie kann ich wissen, dass ich am Ende wirklich das Land in Besitz nehme? Und dann kommt Gott und schließt diesen Bund. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Vom Bach an der Grenze aus Ägypten bis zum großen Strom, dem Euphrat. In dieser Nacht schließt Gott einen einseitigen Bund mit Abraham. Und es ist im Grunde genommen gar kein richtiger Bund, denn es gibt nur einen, der hier die Treue schwört. Es gibt nur einen Bündnispartner, der auch die Verpflichtung des Bundes auf sich nimmt, und das ist Gott. Indem Abraham während der ganzen Bundeszeremonie schläft, ist klar, dass allein Gott der Handelnde ist, dass alleine Gott der Versprechende ist. Und dass alleine Gott der Konsequenzentragende ist. Während Abraham schläft, macht Gott einen Bund mit ihm. Gott allein geht als Fackel durch die zerschnittenen Tierhälften. Kaum vorzustellen, schier unbegreiflich. Gott setzt sich durch diese Symbolhandlung selbst dem Todesfluch aus. Sollte er den Bund brechen und die Verheißung nicht einlösen, dann macht Gott deutlich, soll ihn das Schicksal treffen, was die Tierhälften links und rechts getroffen hat. So weit geht Gott, dass er sich selbst diesen wahnsinnigen Konsequenzen aussetzt. Und warum macht Gott das? Warum ist Gott bereit, einen solchen Schritt der Selbstverpflichtung zu gehen? Es ist Gottes Antwort auf die immer wieder aufkommenden Zweifel des Abraham, der immer wieder unsicher fragt, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass du es wirklich ernst meinst und dass ich es besitzen werde? Woran erkenne ich, dass deine Verheißungen wirklich wahr sind? Abraham darf auf außergewöhnliche Weise erfahren, wie ernst es Gott mit ihm und mit seinen Versprechen ist. Gott macht deutlich, dass seine Verheißungen an Abraham nicht einfach so dahergesagt sind, sondern Gott verspricht bei seinem Leben, dass seine Worte wahr sind. Und es wird noch etwas Zweites deutlich. Indem Gott Abraham während der ganzen Zeremonie schlafen lässt, macht Gott auch sehr deutlich, auf sehr eindrückliche Art und Weise, dass Abraham selbst nichts, aber auch gar nichts zur Erfüllung dieser Verheißung beitragen kann. Gottes Versprechen ist eben nicht gebunden an Abrahams Handeln und Tun. Gott sagt nicht, Abraham, ich verspreche dir, wenn du mir treu bist, wenn du jetzt endlich aufhörst mit deinen Zweifeln und in Zukunft ein guter und treuer Nachfolger bist und mir alles sagst und tust, was ich von dir erwarte, dann stehe ich zu meinem Wort. Sondern Gott sagt, Abraham, ich leg dich beiseite, weil du schaffst es sowieso nicht. Du wirst immer wieder an die Grenzen deines Glaubens und immer wieder von Zweifeln geplagt, an die Grenzen auch dessen kommen, was du mir versprichst. Deshalb zeige ich dir jetzt, dass es gar nicht auf dich ankommt. Du darfst jetzt hier schlafen und die Augen zumachen, während ich für dich durchs Feuer gehe. Während ich links und rechts die Tierhälften sehe, darfst du wissen, ich bin dir treu, egal was passiert. Am Ende kommt es eben nicht auf dich an, sondern am Ende kommt es auf mich an. Ich bin der treue Gott. Eine Sternstunde der Treue Gottes. Und genau das ist das Prinzip, was hinter der Gnade steckt. Gnade heißt, nicht du bist verantwortlich dafür, dass am Ende alles gut geht. Gnade heißt eben nicht, du bist derjenige, der etwas leisten und tun muss, damit es am Ende reicht. Sondern Gnade heißt, ich bin für dich durchs Feuer gegangen, damit du am Ende das Ziel erreichst. Das ist Gottes Antwort auf Abrahams Frage. Herr mein Gott, woran soll ich erkennen, dass ich das Land jemals in Besitz nehmen werde? Auf die Zweifel des Abrahams antwortet Gott mit einem unwiderruflichen Treueschwur. Ich werde Himmel und Erde in Bewegung setzen. Ja, ich setze mein eigenes Leben als Pfand dafür ein, dass meine Verheißungen wahr sind. Mehr an Zusage geht nicht. Mehr geht nicht. Den Bund damals, den Gott mit den Urvätern und mit Abraham geschlossen hat, ist ein Bund, der natürlich zuallererst dem Abraham gilt und den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht allzu schnell die Bünde, die Gott mit seinem Volk schließt, einfach als Christen des Neuen Testamentes für uns vereinnahmen und sagen, gilt uns auch alles. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber im Abraham-Bund erweitert Gott selbst die Empfängerschaft und öffnet die Verheißungen dieses Bundes auch für uns. Und wir haben am Anfang ja im Galaterbrief die Verse gehört aus dem 3. Kapitel. Da heißt es, wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Darum müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigt an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären wird. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, dem Gott, dem Abraham zugesagt hat. Durch Jesus Christus bekommen alle Anteil an dem Segen, dem Gott, dem Abraham zugesagt hat. In Jesus Christus öffnet Gott diesen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat und schließt uns als die wahren Kinder Abrahams mit in diesen Bund ein. So wie Gott dem Abraham damals so eindrücklich gezeigt hat, du musst und du brauchst und du kannst nichts tun, um meinen Bund zu erfüllen und um meine Verheißungen für dich fruchtbar werden zu lassen. Denn ich verpflichte mich, so dürfen wir durch Jesus Christus Anteil haben an diesem Segen, den Gott damals dem Abraham gegeben hat. So wie Gott damals für Abraham allein den Opfergang durch die Hälften gegangen ist, so ging später Jesus für uns alleine den Weg nach Golgatha und ans Kreuz. Dort hat Jesus seine Arme ausgebreitet und hat sein Leben für uns gegeben. Denn so bedingungslos, wie Gott den Abraham annahm, genauso bedingungslos nimmt er auch dich und mich in Jesus Christus an. Allein seine Gnade genügt. Und genauso wie Abraham damals nichts dazu tun konnte, um diesen Bund mit Gott zu bekommen, so können auch wir nichts hinzutun. Es ist und bleibt ein Geschenk der Gnade Gottes, der neue Bund in seinem Blut. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Glasfenster und das ist in der Gemeinde, in der Baptistengemeinde in Gießen zu sehen, der Gemeinde, wo ich 20 Jahre Pastor war. Dort ist ein ganzer Zyklus aus dem Leben Gottes mit seinem Volk und neutestamentliche und alttestamentliche Texte. Und hier seht ihr, wie die beiden Geschichten, einmal die Sternstunde des Glaubens, wo Abraham in den Himmel schaut und Gott glaubte, und wie er die zerteilten Tierhälften sieht, wie Gott als Feuerofen sozusagen dadurch rauscht. Und wisst ihr, diese beiden Bilder drücken ganz viel für mich aus. Beides gehört irgendwie zusammen. Auf der einen Seite die Sternstunden, wo es heißt, und Abraham glaubte Gott und es berührt sein Herz. Genauso wie die Momente, wo er einfach am Boden ist und Gott alles für ihn tut. Und ich wünsche uns beides, dass wir solche Sternstunden des Glaubens haben, wo es auch von uns heißt, und wir glauben Gott und es wird uns zur Gerechtigkeit hinzugetan. Und genauso wünsche ich uns Momente, wo wir einfach uns von Gott beiseite legen lassen, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir verstehen und begreifen, dass Gott alleine für uns durchs Feuer geht. Mich berührt dieses Bild und ich gucke es mir immer wieder an zu Hause, weil diese beiden Seiten dieser Liebe Gottes einfach da sind. Ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen und Monaten auf dich zukommt, aber ich wünsche dir eins, dass du immer wieder, selbst wenn Anfechtungen, wenn Zweifel und Krisen da sind, dass du immer wieder auf den Himmel hochschaust, die Sterne siehst und dir Gottes Verheißungen zusagen lässt und dass sie dein Herz berühren. Und dass dann, wenn manchmal Zweifel da sind und du selbst beim geöffneten Himmel nicht glauben kannst, dass es Gott gut mit dir meint, dass du dir dann bewusst machst, dass Christus für dich durchs Feuer gegangen ist. Dass links und rechts die Tierhälften sind und du nicht durchgehen musst, sondern dass Gott in seiner Gnade alles getan hat. Sternstunden der Treue Gottes. Amen.
Auf dem Weg jetzt zum Abendmahl hören wir ein Lied von meinem Freund Martin Pepperling, das er vor kurzem vertont hat: So sehr hat Gott die Welt geliebt.